Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Die Suche nach Alternativen zur Corona-Impfung führt zu immer skurrileren Blüten. Wir erinnern uns an den Vorschlag des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Er hat geraten, sich am besten Desinfektionsmittel als Corona-Prophylaxe zu spritzen. Die Folge waren zahlreiche Notrufe bei der amerikanischen Giftzentrale. Die neueste Errungenschaft im Impfgegner-Kosmos ist ein Entwurmungsmittel für Pferde, mit dessen Hilfe man Corona besiegen könne. Warum das gar nicht so ungefährlich ist, ob es eine Alternative für das Impfen gibt und warum die Wissenschaft es nicht schafft, alle Menschen vom Impfen zu überzeugen, besprechen wir heute mit dem Physiker, Autor und Wissenschaftserklärer Florian Aigner. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist das vermeintliche Corona-Wundermittel. Ivermectin, ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von parasitären Erkrankungen bei Tieren eingesetzt wird und vor allem in Lateinamerika und den USA rezeptfrei verkauft wird. Nachdem australische Forscher im Juni 2020 im Fachjournal Antiviral Research berichtet haben, dass Ivermectin unter Laborbedingungen die Viruslast beim Coronavirus SARS-CoV-2 signifikant reduziert, hat eine wahre Hysterie um das Medikament begonnen. Selbst der bekannte Podcaster und Impfskeptiker Joe Rogan, der aktuell an Corona krankt ist, lässt sich mit Ivermectin behandeln. Von den US-Gesundheitsbehörden wird das nicht empfohlen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat sogar eine Warnung ausgesprochen, weil viele Menschen sich das Medikament in einer für Rinder gedachten Version kaufen. Ein wirklich belastbarer Nachweis der Wirksamkeit steht allerdings weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät vom Ivermectin-Einsatz zur Covid-19-Behandlung jedenfalls ab und warnt ebenfalls vor Nebenwirkungen. Weitere Tests zu Ivermectin seien erforderlich. Erste Studien deuten allerdings darauf hin, dass das Medikament fast wirkungslos ist. Doch das Wurmmittel ist nicht das erste Medikament, das zur Behandlung einer anderen Krankheit dient und im Kampf gegen Corona von vielen Menschen ausprobiert wird. Und dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Laura Franz bei mir. Hallo Laura.
Hallo Elias.
Laura, du hast dir angesehen, welche Medikamente, oder sagen wir besser, welche Wirkstoffe die Leute schon gegen Corona ausprobiert haben. Was hast du da alles gefunden?
Ja, also da wären wir gleich wieder bei Donald Trump. Er hat selbst das Medikament Hydroxychloroquin als Prophylaxe eingenommen. Ein Medikament, das früher zur Behandlung von Malaria eingesetzt wurde. Mittlerweile weisen einige Studien darauf hin, dass es keine heilende Wirkung und schon gar keine vorbeugende Wirkung gegen Corona hat. Dafür aber schwerste Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand auslösen kann.
Das ist nicht so gut, aber das war ja nicht der einzige Vorschlag von Donald Trump, oder?
Ganz und gar nicht. Er philosophierte auch über eine Behandlungstherapie von Covid-19. Man soll Erkrankte einfach mit ultravioletten oder sehr starkem Licht bestrahlen. Eine solche Behandlungsmethode wurde für Corona noch nicht getestet. Aber gibt's auch einen guten Grund dafür. Eine UV-Behandlung in dieser Intensität könnte das Hautkrebsrisiko massiv erhöhen und Augenschäden verursachen, warnen Ärzte.
Man hat auch immer wieder gehört, dass Menschen Bleichmittel trinken. Was ist da dran?
Ja, das stimmt. In vielen Foren von Verschwörungstheoretikern kursierte die Empfehlung, das Bleichmittel Chlordioxid zu trinken. Das sollte man aber keinesfalls tun. Eine Einnahme des Mittels kann im schlimmsten Fall tödlich enden.
Gibt es eigentlich auch alternative medizinische Empfehlungen zur Behandlung von Corona?
Ja, zum Beispiel hat eine österreichische Apotheke zu Beginn der Corona-Pandemie auf Globuli gesetzt. Zweimal täglich lutschen und schon wird den Viren der Kampf angesagt, so zumindest das Versprechen. Wissenschaftlich bestätigt ist das natürlich nicht. Und dann gibt's da auch noch das Vitamin D, das gerne von Alternativmedizinern verschrieben wird. Das ist wohl das einzige alternative Mittel, das tatsächlich eine positive Wirkung zeigt. Einzelne Forschungen ergeben, dass sich Vitamin D positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken kann. Eine Heilung schafft aber auch das Wundervitamin nicht.
Das heißt, wir müssen weiter auf ein Wundermittel warten. Danke, Laura.
Sehr gern.
Ja, also, warum greifen Menschen immer wieder zu Substanzen, von denen sie im Internet gehört haben, anstatt eine millionenfach getestete und freigegebene Impfung zu nehmen? Dazu begrüße ich jetzt den Physiker und Wissenschaftserklärer Florian Aigner bei mir. Herr Aigner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ich danke für die Einladung.
Herr Aigner, Ivermectin, ein Entwurmungsmittel für Tiere, wird jetzt von Impfgegnern massenhaft gekauft, weil es angeblich Covid-19 heilen soll. Eine gute Idee?
Ja, es ist natürlich sicher keine gute Idee. Ivermectin ist tatsächlich ein Mittel, das häufig verwendet wird als Mittel für Tiere, um Parasiten loszuwerden. Als Entwurmungsmittel für Pferde ist es jetzt in den Medien oft vorgekommen. Es ist allerdings nicht ganz fair, wenn man es nur darauf reduziert, denn Ivermectin ist tatsächlich auch für Menschen in bestimmten Fällen freigegeben und darf auch für Menschen in bestimmten Fällen eingesetzt werden, aber eben nicht für Virenerkrankungen und schon gar nicht gegen Covid-19. Dafür gibt es einfach keine Freigabe und es gibt überhaupt keinen Grund, das zu nehmen. Aber gerade so in Querdenker- und Impfgegnerkreisen hat das jetzt einen unglaublichen Hype hingelegt und es gibt jetzt tatsächlich in den USA Tierhandlungen, wo es einen Run gab auf dieses Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin, weil viele Leute eben gemeint haben, sie müssen sich nicht impfen lassen, sondern kaufen einfach dieses Entwurmungsmittel und schlucken das und können sich dann von Covid-19 selbst heilen. Und das ist natürlich vollkommener Unfug und ist auch wirklich, wirklich gefährlich und alle wissenschaftlich anerkannten Behörden und auch die Arzneimittelbehörden raten dringend davor ab.
Interessant ist es ja schon, dass es ja schon einige Meldungen gab von Medikamenten, die bei dem Ausbruch von Corona helfen sollen. Allerdings haben sich auch die vielversprechendsten Medikamente bis jetzt zumindest nicht als solche erwiesen. Aber warum ist das so?
Naja, man muss sich da ein bisschen ansehen, wie eben Arzneimittelentwicklung normalerweise funktioniert. Und gerade Ivermectin, dieses Pferdewurmmittel, das da jetzt getestet wurde, ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, an dem man das sehr gut sehen kann. Es gab eben schon im vergangenen Jahr erste Studien, die das Ergebnis hatten, dass Ivermectin in der Zellkultur, in der Petrischale, dazu führen kann, dass sich eben das Coronavirus nicht mehr richtig replizieren kann. Ja? Das ist aber wirklich jetzt eine Studie im Labor, im Reagenzglas. Das ist so der allererste Schritt. Ich habe eine Zellkultur und leere irgendwas rein, meistens in sehr, sehr hoher Konzentration und dann schaue ich, was passiert. Das ist noch weit entfernt von dem Wissen, das man braucht, um ein Medikament jetzt wirklich zulassen oder empfehlen zu können. Und das ist ganz wichtig, weil das wird sehr, sehr oft vermischt. Wenn ich jetzt in einer Zellkultur irgendwas nachgewiesen habe, ist das zunächst halt noch nicht wahnsinnig spannend. Ja, wenn ich jetzt zu einem medizinischen Forscher gehe damit oder zu jemandem, der Spezialist für Public Health ist, ja, dann gähnen die mal und sagen, ja, weckt uns auf, wenn ihr eine klinische Studie habt. Also ja. Sowas sieht man sehr oft und es wird dann in den Medien oft rasch aufgebauscht, aber man muss sich klar machen, das ist nur eine Zellkultur. Mhm. Und bei Ivermectin war es auch so, die Konzentration, die man brauchte, um in dieser Zellkultur einen Effekt zu sehen angeblich, die war extrem hoch. Also die erreicht man in einem Patienten gar nicht. Dem müsste ich so viel Ivermectin geben, dass es schwer gesundheitsschädlich wäre. Mhm. Also man sieht da schon mal, das passt nicht zusammen. Das kann nur der erste Schritt sein, der überhaupt mal eine weitere Untersuchung triggert. Ja? Und dann muss man sich das eben näher ansehen. Und dann gab es auch Studien mit Patienten. Allerdings die Studie, die dann sehr populär wurde, weil sie eben angeblich gezeigt hat, dass Ivermectin auch bei Menschen wirksam ist, war grob falsch in vielen Punkten, wurde dann schwerstens kritisiert. Es wurden ganz, ganz viele Fehler nachgewiesen bei dieser Studie. Mhm. Und sie musste dann auch zurückgezogen werden. Und was man hier schon sieht, ist, es gibt einfach viele Schritte in der Entwicklung von Medikamenten, die sorgfältig durchgeführt werden müssen. Und das dauert einfach seine Zeit. Und die Pandemie gibt's einfach noch nicht so lang. Also eine Zeitskala von einem Jahr ist extrem kurz in der Medikamentenentwicklung. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass wir jetzt einfach noch nicht so dieses riesengroße Arsenal an neuen Hightech-Medikamenten zur Verfügung haben, das sich manche Leute vielleicht erhoffen oder wünschen würden.
Da würde ich gerne einhaken. Das ist mir die Frage, warum die Leute lieber irgendwelche Medikamente nehmen, als auf die sozusagen relativ gesicherte Alternative, nämlich die Impfung, zu setzen, weil die wurde ja sehr viel getestet und bis sie freigegeben wurde und jetzt natürlich auch noch ist sie im Einsatz und die negativen Seiten oder die Nebenwirkungen halten sich im Vergleich zu dessen, was es am Positiven bringt, ja ziemlich in Grenzen. Aber warum nimmt man lieber irgendein Medikament, anstatt da auf die Impfung zu setzen?
Ja, das ist die Gretchenfrage. Das ist das, was mich persönlich am allermeisten fasziniert an dieser Sache. Es ist ja eine vollkommen skurrile Situation. Wir haben hier ein Medikament, auf das ein Run entsteht, obwohl es keine wissenschaftliche Studie gibt, die oder keine wissenschaftliche Freigabe gibt auf Basis von ordentlichen Studien, die sagt, ja, das ist ungefährlich und wirksam. Gibt's nicht bei Ivermectin und trotzdem nehmen die Leute das. Und das sind dieselben Leute, die eine wunderbar präzise, ausführlich untersuchte Impfung ablehnen mit dem Argument, ja, das ist ja nicht ausreichend untersucht, da macht man uns ja zu Versuchskaninchen, das ist ja nur ein riesengroßes Experiment. Und diese Diskrepanz ist wirklich haarsträubend. Und was wir daran sehen, ist halt, dass Wissenschaft ein gewisses Vertrauensproblem hat heute. Das war wahrscheinlich früher anders, aber es ist offensichtlich so. Und das sehe ich auch im täglichen Leben oder auch, wenn ich online diskutiere mit Impfgegnern, dass eben wissenschaftlichen Institutionen nicht das Vertrauen entgegengebracht wird, das sie eigentlich verdient hätten, weil eben viele Leute nicht wissen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und wie zuverlässig Wissenschaft eigentlich ist und wie viele Schritte und Tests und Zusatzkontrollen und gegenseitige Double-Checks und Triple-Checks hier drinstecken, bis ein wissenschaftliches Ergebnis überhaupt den Namen wissenschaftliches Ergebnis verdient hat. Ich glaube, viele Leute unterschätzen da wirklich, welche Rigorosität da drin steckt in der Wissenschaft. Und auf der anderen Seite habe ich halt dann die Tante, die sagt, nur du sagst, das Medikament habe ich selber schon mal genommen, das hat mir geholfen und das wirkt dann irgendwie so aus dem Bauchgefühl heraus vertrauenswürdiger. Ich glaube, es geht wirklich hier um Vertrauen letztlich.
Da muss ich aber ein bisschen Wissenschaftskritik vielleicht auch üben. Hat es nicht die Wissenschaft auch über die Jahre verabsäumt? Vielleicht, weil man auch immer sozusagen von seiner Arbeit so überzeugt war und, entschuldigen Sie den Ausdruck, auch ein bisschen im Elfenbeinturm gesessen ist und hat das eigentlich nie einer breiten Bevölkerung besser erklärt. Und jetzt, wo wir in einer großen Krise stecken, rächt sich das ein wenig?
Das ist sicher zumindest zum Teil richtig, ja. Das stimmt. Es ist natürlich ein riesengroßer Fehler, wenn sich Wissenschaft im Elfenbeinturm versteckt. Und es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn jetzt irgendjemand sich hinstellt und sagt, ich bin der große Pharmazeut und ich behaupte, dieses Medikament ist super und ihr müsst uns das jetzt alles glauben, weil sonst seid ihr blöd. Das ist natürlich nicht die Strategie, mit der man irgendjemanden überzeugt. Das ist schon klar. Sondern Wissenschaft muss lernen, sich in die Gesellschaft großzügig einzufügen, Ergebnisse zu erklären, Missverständnisse aufzuklären und auch eigene Fehler, die auch in der Wissenschaft passieren, selbstverständlich, wie überall, wo Menschen am Werk sind, zuzugeben. Das ist alles ganz wichtig. Aber ich glaube, es passiert hier schon sehr viel. Es ist ja nicht so, dass Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, sich vollkommen verschließen und jetzt so mit großem Selbstbewusstsein herablassend den anderen Leuten sagen, das müsst ihr uns jetzt einfach glauben, das stimmt ja nicht. Es gibt furchtbar viele Leute heute, die wunderbar erklären können und die das auch mit großer Freude machen. Und die Information ist da, wenn man ins Internet schaut. Also es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Aber man muss halt dann irgendwie auch von der breiten Bevölkerung die Medienkompetenz einfordern, sich diese Information auch auf irgendeine Weise zu holen. Das ist so ein Geben und Nehmen.
Mhm. Naja, und wir haben uns ja alle irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen auch als Corona-Experten und Hobby-Virologen ja haben uns dahin entwickelt ein wenig. Man muss halt dann nur schauen, in welche Richtung das es geht. Was interessant ist, ist, dass zum Beispiel immer wieder Studien etwa jetzt aus den Niederlanden hergenommen werden und laut der sich Impfungen negativ auf das Immunsystem auswirken sollen, wieder Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern. Aber ist das so, dass das stimmt oder werden hier Studien nicht vielleicht auch oft, vielleicht auch absichtlich falsch interpretiert?
sie werden sicher oft absichtlich falsch interpretiert, weil man eben eine eigene Meinung hat und dann alle Studien oder Zahlen oder Ergebnisse, die irgendwo da draußen herumschwirren, dann mit Gewalt so zurechtgebogen werden, dass sie eben zur eigenen Ideologie passen. Das ist eine große Gefahr. Auf unterschiedlichen Seiten des politischen Spektrums in ganz unterschiedlichen Ideologien kann man das beobachten. Mhm. Und es ist auch oft so, dass dann winzige Effekte, die klinisch eigentlich irrelevant sind, unglaublich aufgeblasen werden. Also nur weil eine Studie jetzt einen Effekt sieht und dieser Effekt vielleicht sogar statistisch signifikant ist, heißt das ja nicht, dass dieser Effekt jetzt irgendwie eine Rolle spielt fürs tägliche Leben. Ja, also wenn jetzt das Immunsystem irgendwelche Eigenschaften hat und die sind bei unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einer bestimmten Bandbreite und dann habe ich eine Auswirkung, die Alter, irgendwas verschiebt, aber es bleibt in dieser Bandbreite, dann ist das klinisch relativ egal. Aber ich kann natürlich, wenn ich es richtig drauf anlege, eine riesengroße Schlagzeile draus machen und damit Leute in Angst und Schrecken versetzen. Das kann man machen.
Wie gefährlich sind dann in dem Zusammenhang auch bekannte Persönlichkeiten wie etwa Michael Wendler, die in ihren Blasen ganz gezielt Falschmeldungen verbreiten?
Ja, sehr gefährlich. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Da geht es dann wieder um Vertrauen. Bei bestimmten Stars, die man oft im Fernsehen sieht oder wo auch sonst immer, hat man irgendwie das Gefühl, die sind mir persönlich nahe. Denen bringe ich irgendwie Vertrauen entgegen. Und irgendwelche Virologinnen und Virologen, die dann vielleicht in den Abendnachrichten zu sehen sind, die habe ich bisher noch nie gesehen, warum sollte ich denen vertrauen? Das ist schon wieder so eine Bauchgefühlsache. Ne? Irgendeinem Schlagersänger, den ich seit Jahren kenne, glaube ich dann vielleicht so aus dem Bauch heraus eher als jemanden, der sich wirklich auskennt. Und das ist natürlich ein verheerender Fehler. Und ich bin selbst nicht sicher, wie wir dieses Problem lösen. Wir müssen natürlich einerseits vertrauensbildende Maßnahmen setzen, um Leuten klarzumachen, wenn es um echte Fakten geht, muss man wissenschaftlichen Ergebnissen vertrauen, weil es einfach das Beste ist, was die Menschheit hat. Aber andererseits, glaube ich, ist da schon auch jeder Einzelne und jede Einzelne gefragt, denn das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das ist ja nichts Kompliziertes, sich klarzumachen, dass man einem Schlagersänger vielleicht nicht trauen soll, wenn es um medizinische Expertise geht. Soweit ist ja jeder, da ist ja niemand intellektuell überfordert mit dieser Erkenntnis, sondern wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ja jedem von uns klar. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns schon alle selbst bei der Nase nehmen oder auch dann die Verwandten in der WhatsApp-Gruppe, die irgendwelche seltsamen Aussagen posten, bei der Nase nehmen und sagen, Leute, denken wir mal gemeinsam drüber nach. Ist das jetzt gescheit, wenn wir dem Herrn Wendler vertrauen? Ja? Oder wenn wir einem Herrn Bhakti vertrauen, der zwar tatsächlich Wissenschaftler ist, aber schon unzählige Male widerlegt worden ist. Also dieses Hinterfragen, wer jetzt dieses Vertrauen wirklich verdient hat und wer nicht, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass Impfgegner mittlerweile mit sehr wissenschaftlich anmutenden Artikeln und Studien arbeiten, wo vielleicht Teilaspekte sogar stimmen mögen, aber andere Sachen ziemlicher Nonsens sind. Aber wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man da die Leute sozusagen darauf hinlenken, dass das kein wissenschaftlicher Text ist zum Beispiel?
Ja, da beginnt es jetzt wirklich schwierig zu werden, weil wenn jetzt in irgendeiner Telegram-Gruppe ein Schlagerstar etwas postet, ist noch relativ leicht zu erklären, wie man erkennen kann, dass das Unfug ist. Aber es gibt tatsächlich einen Graubereich, wo diese Einschätzung schwierig ist. Ich verstehe, dass jemand, der noch nie Kontakt hatte mit wissenschaftlichen Studien, der auch nicht weiß, wie die normalerweise aussehen und was dort üblich ist und wie die aufgebaut sein müssen, damit man sie ernst nehmen kann. Wenn so jemand dann zum ersten Mal dann so einen wissenschaftlichen Text liest, der vollkommen unsinnig ist inhaltlich, aber irgendwie mit schwierigen Wörtern und vielleicht sogar mit Zahlen und Diagrammen daherkommt, dann verstehe ich, dass es verdammt schwierig ist, im Einzelfall zu entscheiden, ist das jetzt glaubwürdig oder nicht. Also ich kann da jetzt auch nicht das Patentrezept anbieten, die drei Punkte, an denen man erkennen kann, ob ein wissenschaftlich klingender Text jetzt wahr ist oder Schwurbelei. Mhm. Aber wichtig ist halt immer, die eigene Meinung zu hinterfragen. Wenn ich jetzt eine wissenschaftliche These habe, von der ich nicht sicher bin, ob sie jetzt wirklich stimmt, dann ist es nicht klug, im Internet danach zu suchen, wie welche anderen Argumente sprechen für die These, denn man findet immer im Internet etwas, was für eine These spricht, sondern viel klüger ist es, nachzuschauen, gibt es Leute, die dem widersprechen? Gibt es Gegenmeinungen? Gibt es Expertinnen und Experten, die das vielleicht anders sehen? Mhm. Und das gibt ein viel sichereres Bild. Also immer schauen, kann ich das widerlegen? Finde ich eine Gegenthese, ist normalerweise die bessere Variante, als zu suchen, gibt es da noch mehr davon, weil mehr davon gibt es immer.
Ja, jetzt haben wir ungefähr knapp 2/3 der Menschen in Österreich zumindest den ersten Stich bekommen. Noch ist das wahrscheinlich zu wenig, um die Pandemie zu beenden. Wie können wir die Menschen dazu bringen, dass sie vielleicht doch von den Vorteilen der Impfung überzeugt werden? Und können wir die Pandemie auch dann so beenden?
Es sieht natürlich so aus, dass man prinzipiell die Pandemie beenden könnte durch eine hohe Durchimpfungsrate. Nur, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind momentan weit davon entfernt. Und der Simulationsforscher Niki Popper hat erst gestern bekannt gegeben, 1 Million zusätzliche Impfungen in Österreich bräuchten wir jetzt kurzfristig, um einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist halt eine gewaltige Zahl und die werden wir nicht so schnell erreichen. Und das bedrückt mich schon, denn wie die allermeisten anderen Leute habe ich halt wirklich schon genug von dieser Pandemie und habe eigentlich keine Lust, jetzt noch einen Herbst und einen Winter durchzustehen mit harten Einschränkungen. Und ich finde es deutlich frustrierender in diesem Jahr, als ich es im Vorjahr gefunden habe, weil es jetzt einfach nicht mehr notwendig ist. Wir hätten das Mittel dagegen und es wird zu wenig genutzt und deswegen werden wir wieder harte Einschränkungen haben. Das finde ich unglaublich frustrierend. Wie man dagegen ankämpfen kann, ja, das ist die Millionen-Euro-Frage jetzt. Wenn man da ein gutes Patentrezept hätte, wäre das toll. Ich glaube, wir müssen irgendwie schaffen, diese Schleife der Rechthaberei zu durchbrechen. Dieses, ich habe mich dafür entschieden, die Impfung schlecht zu finden und deswegen muss ich jetzt dabei bleiben, denn sonst würde ich ja irgendwie zugeben, Unrecht gehabt zu haben.
Das ist halt blöd. Ja.
Also wir müssen irgendwie ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem es okay ist, seine Meinung zu ändern. Und in der Wissenschaft macht man das dauernd. Ich mache das auch dauernd. Ich hatte zu vielen Dingen früher eine andere Meinung als jetzt. Und das sage ich auch gern dazu, weil das ja keine Schande ist. Wenn neue Fakten kommen, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn man seine Meinung ändert. Und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie so Gesamtkonsens wird. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, am Anfang war ich einfach skeptisch bezüglich der Impfung. Ich sehe das ein. Ja, ich persönlich war es nicht. Ich war von Anfang an sofort dafür. Ich hätte mich schon im Jänner mit Freude impfen lassen. Aber ich sehe es ein, wenn jemand sagt, na, das ist eine neue Impfung, wer weiß, was da ist. Ich schaue mir lieber mal an, was da passiert. Nur jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt sind 2 oder 3 Milliarden Menschen weltweit geimpft. Das ist eine unglaublich gut untersuchte Impfung mittlerweile. Und wir wissen, dass sie sicher ist. Und wir wissen, dass sie wirkt. Es ist einfach wissenschaftlich jetzt kein Zweifel mehr da. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir jetzt ein Klima schaffen, mit dem wir sagen, Leute, jetzt, angesichts dieser neuen Daten, lasst euch impfen. Und wenn ihr euch impfen lasst, soll euch auch niemand jetzt als ehemaliger Aluhut oder Impfverweigerer bezeichnen oder sowas. Nein, das ist wunderbar in Ordnung. Jetzt erst seine Meinung zu ändern, ist überhaupt keine Schande oder nichts Negatives, sondern im Gegenteil ist es höchst Positives und ich gratuliere jedem dazu, der diesen Schritt jetzt macht.
Herr Aigner, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Wie man es also dreht und wendet, die Regierung muss rasch mehr Menschen zur Impfung bewegen, sonst werden dieser Herbst und Winter wieder grauslich. Ob das mit finanziellen Anreizen geht? SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner jedenfalls hat sich heute dafür ausgesprochen, dass es eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für jene geben soll, die sich impfen lassen. Dafür gäbe es auch viele internationale Beispiele. Griechenland zum Beispiel zahlt bereits 150 Euro an alle jungen Leute, die sich impfen lassen. Auch Serbien ist schon in diese Richtung gegangen und in den USA werden bei Lotterien Konzertkarten verlost. Bleibt nur zu hoffen, dass da auch die Lieblingsband dabei ist. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Mitarbeit heute von Laura Franz. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Für das Wochenende haben wir für euch einen Daily Podcast Spezial mit ORF-Generaldirektor Roland Weismann vorbereitet. Hört also rein. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf, Elias Dadmesnik, over and out.